NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Unser Thema in der Redezeit, wie sieht die auf NDR Info heute Abend? Wann wird die Sonne gefährlich? Wie lässt sich Hautkrebs vermeiden und wie behandeln? So ein Thema und das bei ergiebigem Dauerregen in Norddeutschland. Wir reden über Sonne, den richtigen Schutz und über gefährliche UV-Strahlung. Kurze Frage an meine Gäste Melanie Hartmann, Rüdiger Gannert. Kann man sich bei Regen eigentlich auch einen Sonnenbrand holen? Frau Hartmann.
Also es ist schon denkbar, weil durchaus UV-Belastung da ist, aber dafür muss man wirklich schon eher im Niesel stehen und nicht im Dauerregen. Das hält man dann ja auch gar nicht so lange aus.
Aber der Regen hält wahrscheinlich eine Menge ab, Herr Greinert, oder?
Ja, der Regen hält eine Menge ab, aber man darf es nicht unterschätzen. Also auch bei bewölktem Himmel haben wir immer noch eine gewisse UV-Belastung, aber die ist natürlich sehr viel geringer, als wenn wir einen wolkenlosen und nicht verregneten Himmel haben.
Also Sie merken, auch bei Regenwetter macht unser Thema Sinn und es macht vor allen Dingen auch deshalb Sinn, weil sich natürlich gerade in diesen Sommer- und Urlaubswochen viele Menschen nach Sonne sehnen, nach richtiger Sonne. Was macht sie mit uns, wenn sie richtig scheint? Darüber wollen wir jetzt reden und natürlich auch wissen, wie halten Sie es denn eigentlich mit dem Sonnenschutz? Kira Meyer hat sich umgehört.
Ja, am besten jetzt gerade in den Hochsommermonaten die Hitze meiden. Ansonsten, ja, Lichtschutzfaktor möglichst hoch dann nehmen, ne?
Leute, die empfindliche Haut haben, auf jeden Fall. Kinder sowieso und Erwachsene eigentlich auch. Das ist sehr wichtig sogar, weil ungecremt könnte ja auch einiges zu Hautkrebs führen.
Ich bin ja schon mal selbst an Hautkrebs erkrankt. Insofern, Ozonschichten, die sind ja auch nicht mehr so stabil. Ne?
Der beste Schutz wird wohl sein, gerne jetzt in die Sonne reinzugehen. Ansonsten gut eincremen, vielleicht irgendwie eine Mütze tragen, um den Kopf zu schützen. Mit einem Schirm, der auch so ein bisschen Schatten wirft.
Ich denke schon, dass es nicht verkehrt ist, wenn man sich eincremt und auch nochmal nachcremt. Viele sind ja so der Meinung, einmal reicht. Denn ich glaube schon, die Sonne ist giftiger als noch vor ein paar Jahren, ne?
Tja, da sind schon viele Einsichten da, aber wie steht's mit dem Verhalten? Wie viel Sonne tut der Haut gut? Welche Schutzmöglichkeiten gibt es, angefangen von Sonnenmilch bis hin ja sogar zu Hightech-Kleidung? Wie verhindert man Hautschäden, vor allem Hautkrebs? Denn er gehört zu den häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Wie erkennt man ihn und was kann man in solchen Fällen therapeutisch tun? Um all das geht es in dieser Stunde mit Ihren Fragen. Wenn Sie mögen, rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder mailen Sie uns Ihre Fragen an ndr.de/redezeit. Zwei Studiogäste haben wir, die Hamburger Hautärztin Melanie Hartmann und den Biophysiker und Strahlenforscher Rüdiger Greinert aus Buxtehude. Er leitet am Dermatologischen Zentrum des Elbe-Klinikums die Abteilung Molekulare Zellbiologie. Zwei Fachleute also. Zunächst einmal, bevor wir darüber reden, was die Sonne mit unserer Haut eigentlich genau macht, hat Hautkrebs wirklich zugenommen bei so viel Einsicht, wie wir jetzt gerade gehört haben? Passt das doch eigentlich gar nicht zusammen, Frau Hartmann.
Ja, die Einsicht ist zwar das Gute, das führt aber ja auch zum Hautarzt und dadurch wird eben auch zum Glück mehr gescreent als früher. Also die Hautkrebsvorsorgen haben auch zugenommen. Damit wird mehr Hautkrebs entdeckt. Wir haben auch bessere Möglichkeiten als vor einigen Jahren mit feineren Instrumenten eben besser Hautkrebs und früher zu entdecken. Das ist ganz wichtig, dass wir den auch früher behandeln können dadurch. Aber auf der einen Seite nimmt Hautkrebs zu. Es ist in Deutschland sogar die Krebsart, die am meisten zugenommen hat in den letzten Jahren. Und auf der anderen Seite entdecken wir ihn aber auch früher.
Und früh zu entdecken, das ist gut, weil er dann auch, wenn er ganz früh entdeckt wird, auch therapierbar ist. Da kommen wir gleich drauf. So, was macht die Sonne mit unserer Haut? Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Rüdiger Gannert, Sie sind der Spezialist für Strahlenforschung auch, beschäftigen sich damit. Was genau passiert, wenn Sonnenstrahlen auf unsere Haut kommen?
Wenn Sonnenstrahlen auf unsere Haut kommen, dann wird das Genom in den Hautzellen geschädigt. Also das berühmte DNA-Molekül erleidet Schädigungen, die, wenn sie von den Zellen nicht repariert werden können oder falsch repariert werden, später eventuell zu Mutationen, also zu langanhaltenden Veränderungen in unserem Genom führen können.
Passiert das denn schon sofort oder bin ich nicht erst einmal eine Weile geschützt?
Nein, die Schäden treten sofort auf, wenn die Hautzellen getroffen getroffen werden, treten diese Schäden innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf. Sie werden dann im Großteil von zellulären Reparatursystemen repariert. Aber wenn diese Reparatursysteme überfordert sind, dann werden Fehler gemacht. Und diese Fehler führen dann zu den langanhaltenden Mutationen. Und von diesen Mutationen müssen Sie pro Zelle vielleicht 5 oder 10 im Lauf des Lebens aufsummieren. Und dann haben Sie wirklich ein erhöhtes Risiko, an einem Hautkrebs zu erleiden.
Also es passiert ganz schnell ganz viel in der Haut. Bevor man was sieht, dauert es eine Weile. Der berühmte Sonnenbrand. Was genau ist ein Sonnenbrand, Frau Hartmann?
Ja, also Sonnenbrand, wie der Name schon sagt, die Haut ist verbrannt, sie ist rot. Es geht natürlich noch einen Schritt weiter, es kann auch Blasen bilden, das ist dann natürlich schon sehr verbrannt. Aber es fängt mit einer Rötung an, sogar mit dem Kribbeln. Wenn man genau hinfühlt, dann merkt man also auch, dass sich an der Haut was tut. Und wenn man schon etwas sieht, dann ist natürlich schon das Kind in den Brunnen gefallen und die Haut verbrannt. Also bei Rötung allemal spätestens dann aus der Sonne gehen oder unbedingt eincremen. Das sollte aber eigentlich auch vorher passieren.
Ist denn ein Sonnenbrand eine Vorstufe von Hautkrebs, wenn man es mal ganz laienhaft formuliert?
Also wir haben ja eben gehört, dass die Haut nicht vergisst und eben diesen Effekt braucht ein paar Mal. Sie verzeiht auch, es kann auch was repariert werden, aber irgendwann ist eben auch das Maß voll. Und ein paar Sonnenbrände im Leben führen dann eben bei dem einen eher, bei dem anderen später, womöglich doch zu Hautkrebs. Ein Zusammenhang ist da, aber es ist jetzt nicht unbedingt der erste Sonnenbrand, der gleich zu Hautkrebs führt.
Ich sage nochmal die Telefonnummer für Ihre Anrufe, wenn Sie mögen, mit Fragen rund um den Sonnenschutz und Hautkrebs, 08000 441777. Wollen noch gleich etwas zu Beginn erklären. Sonnenbrand haben wir kurz gesprochen. Die Sonne wirkt sofort schon auf unsere Zellen, das haben wir auch gehört. Und es kann sozusagen der Auslöser sein für einen späteren Hautkrebs. Es gibt aber zwei Sorten von Hautkrebs, nämlich weißen und schwarzen. Welcher ist welcher? Frau Hartmann vielleicht.
Ja, der schwarze Hautkrebs ist im Allgemeinen bekannt als das maligne Melanom. Das ist der bösartigere von beiden, weil er eben auch Metastasen macht oder machen kann im fortgeschrittenen Stadium und letzten Endes eben auch zum Tode führen kann. Das ist also dabei der gefährlichere der beiden Krebsarten. Der helle Hautkrebs oder manchmal auch weißer Hautkrebs genannt, ist auch bösartig. Da gibt es Vorstufen, die noch nicht bösartig sind, die auch bemerkt werden können. Wenn man die findet, ist super, dann kommt es erst gar nicht weiter. Aber an der Stelle, wo der helle Hautkrebs eben wuchernd wirkt oder sich fortschreitet, in die Tiefe wächst, da ist er eben auch bösartig. Aber er macht zum Glück sehr, sehr selten Metastasen, aber auch das kann beim hellen Hautkrebs vorkommen.
Wir haben eben gehört, Herr Greinert, dass die Sonneneinstrahlung in den Zellen schon was macht und dass das sozusagen die Hautkrebserkrankung mit fördern kann. Aber hat man das alles schon verstanden, wie das genau funktioniert im Körper? Warum der eine Hautkrebs bekommt, der andere nicht?
Da sind wir leider noch von entfernt, dass wir die Mechanismen alle verstehen. Was wir aber mit hundertprozentiger Überzeugung sagen können, und da gibt es auch die wissenschaftlichen Belege dafür, dass UV-Strahlung der Hauptrisikofaktor ist für alle Formen von Hautkrebs, sowohl für den weißen Hautkrebs oder hellen Hautkrebs als auch für das maligne Melanom. Es ist halt nur so, dass die Krebse in unterschiedlicher Art und Weise entstehen. Das Plattenepithelkarzinom, eine Form des weißen Hautkrebses, entsteht im Laufe der Zeit dadurch, dass sie viel UV-Strahlung ansammeln in ihren Zellen, während das maligne Melanom eher so entsteht, dass sie Perioden haben, in denen sie keiner UV-Strahlung ausgesetzt sind und dann Perioden haben, in denen sie heftiger UV-Strahlung ausgesetzt sind. Das ist so ein typisches Urlaubsverhalten. Ich bin den ganzen Jahr über bei der Arbeit, aber im Urlaub, da setze ich mich dann richtig in die Sonne und brate mich da, und das ist etwas, was dann auf lange Sicht zum malignen Melanom führen kann.
Bevor wir darüber reden, wie man sich am besten schützt, haben wir einen Anrufer aus Kiel. Gerd Lindemann, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Heckmann.
Ihre Frage an uns, Herr Lindemann.
Jawohl, ich hätte ganz gerne gewusst, inwieweit kann Sonneneinstrahlung durch die Autofensterscheiben zu Hautkrebs führen oder eben den Hautkrebs fördern? Eigentlich sind ja Autoscheiben UV-undurchlässig, auf der anderen Seite soll es Untersuchungen geben, dass das doch nicht oder sehr stark beachtet werden muss.
Kann einer von Ihnen beiden das beantworten? Herr Greinert, vielleicht?
Ja, also es gibt schon eine Belastung auch durch die Fensterscheiben des Autos. Wir unterscheiden bei der UV-Strahlung ja die kurzwellige UV-Strahlung, das ist das UVB. Das wird vom Glas abgehalten, aber es gibt die langwellige UV-Strahlung, das ist das sogenannte UVA. Und das kann bestimmte Autoscheiben eben doch durchdringen und kann dann eben auch zu diesen Schädigungen in unserer Erbsubstanz führen, die ich vorhin schon erwähnt habe.
Hat das Ihre Frage beantwortet, Herr Lindemann?
Genau, ich würde ganz gerne dann auch wissen, wie ich mich dagegen schützen kann. Ich kann also das ganze Jahr über 50-fach den Lichtschutzfaktor benutzen, 50-fach und mein Gesicht einschmieren. Dann habe ich aber irgendwann, was ich jetzt selber erlebt habe, ein Problem mit dem Vitamin-D-Mangel. Und da hätte ich auch ganz gerne mal gefragt, was man da sonst noch machen könnte.
Ich nehme das mal zum Anlass, Ihre Frage, Herr Lindemann, und lass mal kurz erklären. Vitamin D, Stichwort Sonnenstrahlung. Die Sonne wird ja gebraucht, um Vitamin D entsprechend zu bilden im Körper. Insofern, was genau von den Sonnenstrahlen brauchen wir für Vitamin D?
Das ist völlig richtig, wie der Hörer sagt, dass eben durchaus ein Mangel bestehen kann, wenn man das UV-Licht komplett raushält, also sich gut eincremt, was ja für die Haut wiederum wirklich wichtig ist. Da empfehle ich dann schon immer, einen Vitamin-D-Spiegel mal messen zu lassen, weil es muss nicht sein, dass man da in negativen Werten liegt oder minimalen Werten liegt, sondern man kann auch durchaus einen normalen Vitamin-D-Spiegel haben, dann muss man nicht ersetzen. Aber wenn man sich sehr, sehr, sehr viel schützt und durchaus einen erniedrigten Wert hat, dann ist es ein leicht ist, ein Vitamin-D-Präparat zusätzlich zu sich zu nehmen, was ich dann auch empfehlen würde.
Also das wäre ein Weg. Was kann er noch machen?
Ich muss einfach auch noch erwähnen, wir brauchen relativ wenig UV-Strahlung, um einen ausreichenden Vitaminspiegel zu generieren. Das heißt, wenn Sie die Arme, die Hände und das Gesicht ungeschützt dreimal in der Woche für eine 10 Minuten beim Spazierengehen UV exponieren, dann haben Sie über die Zeit hinweg einen Vitamin-D-Spiegel, der als ausreichend bezeichnet werden kann. Neueste Untersuchungen zeigen auch, und das ist sehr, sehr hilfreich in diesem Zusammenhang, dass selbst beim Auftragen von einem Sonnenschutzmittel mit einem Sonnenschutzfaktor von 15 genügend Vitamin D gebildet wird, sodass hier die Sonnencreme eben jetzt nicht dazu führt, dass es zu einem Vitamin D-Mangel kommt.
Also einfach mal untersuchen lassen, Herr Lindemann, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben so viel Sonnenmilch aufgetragen, dass da vielleicht irgendwas fehlen könnte. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Anruf, Herr Lindemann. Sag nochmal die Telefonnummer für alle Fragen: 08000 441777. Strahlungsintensität, hat die eigentlich zugenommen? Das war ja so eine Frage in der Umfrage, die wir am Anfang hatten. Also das ist giftiger geworden, hatte die Hörerin da gesagt. Stimmt das?
Ja, wir haben Veränderungen zu verzeichnen. In anderen Regionen dieser Erde hängt das natürlich oder hing zusammen mit der Ausdünnung der Ozonschicht. Die Ozonschicht hält die UVB-Strahlung, die UVC-Strahlung, das ganz kurzwellige Licht von der Erde ab und lässt ein bisschen UVB-Strahlung durch. Wenn diese Ozonschicht zusammenbricht, dann kriegen wir diese kurzwelligen UV-Strahlenkomponenten auch noch ab. In Europa ist es so, dass gerade im Frühjahr wir gemessen haben, sogenannte kleine Microholes, kleine Löcher in der Ozonschicht, die ganz regional auftreten. Und da kann es dann tatsächlich zu starken UV-Belastungen kommen, die wir uns gar nicht vorstellen, weil wir sagen, naja, es ist doch gerade im Frühjahr und so schlimm kann das noch gar nicht sein.
Also auf jeden Fall sollte man dann bei intensiver Sonnenstrahlung sich gut schützen. Sonnenschutzfaktor möglichst hoch. Was sollte man einpacken, wenn man jetzt in diesen Tagen die Koffer für den Sommerurlaub packt, Frau Adner?
Ja, in der Hoffnung, dass dann im Urlaub wirklich die Sonne scheint, sollte man einen hohen Lichtschutzfaktor einpacken, weil man ja sicherlich vorhat, im Urlaub auch lange am Licht oder an der Sonne zu sein. Und der Lichtschutzfaktor gibt ja als Faktor die Zeit an, die man länger in der Sonne sein kann, wenn man eingecremt ist, gegenüber nicht eingecremt zu sein.
Also so ein Rechenspiel wäre jetzt wie?
Wenn ich 10 Minuten brauche, um einen Sonnenbrand zu kriegen ohne Sonnencreme, dann kann ich mit einem Lichtschutzfaktor von 50 diese Zeit 50 Mal verlängern. Also 50 Mal 10 Minuten in der Sonne sein, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.
Woher weiß ich denn, jeder kennt das, man ist möglicherweise irgendwo am Strand oder man ist draußen, man bewegt sich und kriegt gar nicht so mit, wie die Haut reagiert. Woher weiß ich, dass ich nach 10 Minuten schon einen Sonnenbrand habe?
Ja, das hängt ja vom Hauttyp ab, auch wie viel Pigmentierung in der Haut da ist. Also wenn ich jetzt ein bisschen vorgebräunt bin, dann brauche ich auch länger, um einen Sonnenbrand zu kriegen. Das ist so ein bisschen erfahrungswert, das sollte man nicht ausprobieren oder vorher den Hautarzt fragen lieber, als es eben selbst zu probieren, dass man eben auch im Notfall lieber eine kleinere Zahl zugrunde legt als eine höhere beim Rechenbeispiel, dann ist man auf der sicheren Seite. Also was ich damit sagen will, wirklich einen hohen Lichtschutzfaktor in den Urlaub mitnehmen, denn selbst wenn man 20 Minuten ungeschützt an der Sonne sein kann, um einen Sonnenbrand zu kriegen, im Maximum ist es oft 30 Minuten, aber dann sind wir eigentlich alle rot, wir sozusagen Nordeuropäer im Urlaub, dann ist es eben wirklich wichtig, durch den hohen Faktor lange draußen sein zu können und insofern ist es wichtig, sich da auch rechtzeitig einzucremen, bevor ich rausgehe, damit die Creme auch eine halbe Stunde Zeit hat, einzuwirken.
Also ist das wirklich so, weil die Hersteller ja sagen, unsere Hautcreme, also die Sonnenschutzcreme, die wirkt sofort. Man muss es gar nicht mehr so viel früher machen.
Ja, das geht ein Trend.
Herr Greinert, ich muss Sie mal bitten, das Mikrofon ein bisschen näher zu machen.
Ja. Genau, so da geht ein Trend hin, aber ich würde es auch, wie gerade gesagt wurde, immer so tun, dass ich mich vorher eincreme und dann eine halbe Stunde wirklich die Sonnencreme einwirken lassen, damit sie dann wirklich auch sich richtig in der Haut verteilt.
Was macht die denn dann in der Haut, wenn die da einwirkt?
Das hängt da mit zusammen, was wir für einen Schutzmechanismus haben. Wir können quasi Sonnencremes benutzen, die wie kleine Reflektoren in der Milch haben. Die reflektieren das Sonnenlicht. Andere Bestandteile in der Sonnenmilch sind Substanzen, die die Energie verarbeiten aufnehmen, sodass sie dann nicht mehr direkt, was zum Beispiel auf unsere Zellkerne in den Zellen der Haut wirken kann.
Woran kann ich das erkennen als Laie? Ist das einmal eine Milch, das andere Mal ein Film, den ich aufsprühe? Oder?
Ja, das hängt an der Zusammensetzung der Sonnencremes zusammen. Die sind deklariert auf der Sonnencreme, sodass man dann sagt, also wir haben hier einen UVB-Lichtschutzfaktor und einen UVA-Lichtschutzfaktor und die Zusammensetzung kann dann von Sonnencreme zu Sonnencreme schon variieren, aber mittlerweile sind diese Sonnencremes wirklich so geeignet, dass man dem Sonnenschutzfaktor, der auf der Flasche draufsteht, wenn man die Sonnencreme richtig anwendet und auch gut verteilt auf dem Körper, auch tatsächlich glauben kann. Da gibt es jetzt auch gerade neueste Tests zu von der Stiftung Warentest und da schneiden die Sonnencremes sehr, sehr gut ab und besonders bezeichnend und schön dabei ist, dass es gerade die billigen Anbieter sind, die wirklich eine sehr, sehr gute Qualität anbieten.
Ich sage nochmal die Telefonnummer und die Mailadresse 08000441777. Unter der Nummer erreichen Sie uns hier gebührenfrei für Sie. Und ndr.de/redezeit ist unsere Mailadresse. Wir haben gerade die Sonnenschutzmöglichkeiten bei Milch und Film und sowas besprochen. Ist denn das eine besser als das andere? Also die preiswerten Produkte sind genauso gut wie die teuren, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, aber ist Milch besser als ein aufgesprühter Sonnenschutz oder ist das alles letztendlich gleich vorhanden?
Das kann man so nicht sagen, also dass eins auf jeden Fall besser ist als das andere. Für den einen ist ein Spray besser, für die andere Person mit trockener Haut zum Beispiel auch eine Creme durchaus, die fettreicher ist, das braucht manch eine Haut. Andersherum haben Männer heute oft Haare an der Haut und da lässt sich eine Creme, die eben fettreich ist, gar nicht gut verteilen. Da empfehle ich sehr gerne ein Spray oder eben auch an so Haargrenzen, damit der Scheitel nicht verbrennt. Da ist natürlich ein Sonnenschutzspray auch besser anzuwenden als eine fettige Sonnencreme. Wenn ich allerdings mein Gesicht gleichzeitig mit Pflegewirkstoffen versehen will, dann kann ich natürlich eine reichhaltigere Sonnencreme verwenden. Da muss ich dann wieder gucken, vertrage ich die oder gibt es womöglich Sonnenallergie? Das ist nämlich oftmals, weil die Grundlage der Sonnencreme zu fettreich ist. Also Sie hören schon, man muss wirklich von Hauttyp zu Hauttyp und damit meine ich trockener Hauttyp, fettiger Hauttyp, behaarte Haut oder eben auch die Stelle, die wir eincremen, unterscheiden.
Sie waren ja schon bei NDR bei der Visite-Redaktion zu Gast und haben da mit einer Fernsehkollegin auch Filmaufnahmen gemacht und Menschen gezeigt, wie sie sich richtig eincremen bzw. was sie alles falsch machen. Dieser Film, wenn man neugierig ist, man kann ihn auch noch sehen in der Mediathek und dem Portal ndr.de/visite. Und da kann man erkennen, wie viel Sonnenmilch oder Sonnencreme man verwenden soll. Ein Esslöffel alleine fürs Gesicht, das sind ja eigentlich wahnsinnige Mengen insgesamt. Herr Greinert, Sie sagten, wenn man einen Mann nimmt, dann...
Das muss man leider oder Gott sei Dank konstatieren. Man muss viel auftragen. In diesem Fall ist es wirklich so, viel hilft viel. Wenn Sie einen erwachsenen Mann in der Badehose nehmen, der am Strand liegen möchte, und wenn der sich Legeartis eincremt, dann braucht er ungefähr eine halbe bis eine Dreiviertel Flasche von so einer Sonnencreme. Das heißt, das ist sehr, sehr viel, und das machen deshalb auch wenige Leute, weil sie sagen, naja, ich mache so ein bisschen auf die Schulter, ein bisschen auf die Stirn und auf die Nase und dann bin ich schon geschützt. Und das ist die große Gefahr beim Nutzen von Sonnencremes, weil sie werden nicht richtig appliziert, sie werden nicht richtig angewendet und in unzureichender Menge, spiegeln aber eine gewisse Sicherheit vor. Und dann mache ich meine Rechenbeispiele und sage, das ist ja SPF 50, also kann ich 50 mal so lange draußen sein, aber ich habe einen großen Teil meiner Haut eben wirklich nicht geschützt, weil ich sie falsch eingecremt habe.
Also in dem Fall hilft viel, viel. Wir haben einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Frage an uns.
Ja, hallo, mein Name ist Nadine Kleinen. Ich komme aus Rettlinghausen. Und ich habe eigentlich zwei Fragen. Mhm. Und zwar ist meine erste Frage, ob Hautkrebs auch genetisch bedingt sein kann. Da würde ich gerne wissen, wenn meine Zwillingsschwester hatte Muttermale zumindest gehabt, die entfernt wurden. Und da wollte ich erstmal wissen, ist das genetisch auch? Also ist das dann auch bei mir die Gefahr höher?
Die Frage gebe ich gleich weiter. Wer will sie beantworten?
Ja, es gibt eine Form, eine genetische Abhängigkeit für eine bestimmte Mutation, die zum malignen Melanom führen kann und die gehäuft in Familien vorkommen kann. Wenn das der Fall ist, also wenn zum Beispiel ein Elternteil und Geschwister in derselben Familie am malignen Melanom erkranken, dann muss man schon einmal aufpassen und schauen, ob es hier diese familiäre Vorprägung vorliegt. Sie haben natürlich unterschiedliche Risiken für den Hautkrebs, und das geht gerade mit den von Ihnen erwähnten Muttermalen oder wie wir sagen die Nevi oder Leberflecke auch im Volksmund. Wenn Sie viel davon auf Ihrem ganzen Körper haben, dann ist Ihr Risiko gerade für das maligne Melanom stark erhöht im Vergleich zu Menschen, die von ihrem Hauttyp her und von ihrer genetischen Vorbestimmung weniger solche Muttermale aufweisen.
Mhm. Frau Klein, Ihre zweite Frage an uns.
Ja, also meine zweite Frage ist halt auch, ich bin jetzt nicht, dass ich eine Sonnenanbeterin bin, aber natürlich auch mal draußen unterwegs bin, hin und wieder auch ein bisschen länger. Und ich würde gerne wissen, sollte man dann lieber lange Klamotten tragen im Sommer, wäre ja nicht so gut. Reicht Lichtschutzfaktor 50 aus, das ist ein guter Schutz. Und welche Schutzmaßnahmen gibt es noch gegen den Hautkrebs?
Das gebe ich mal an Frau Hartmann. Was raten Sie, wenn also, Patienten zu Ihnen kommen?
Sie haben es schon angesprochen, die Sonnencreme da wirklich dann nicht sparen, also auch im Faktor nicht sparen, wenn Sie lange draußen sind. Auch wenn die Sonne nicht scheint, wie wir ja schon gesagt haben, ist es eben wichtig, sich zu schützen. Und das geht mit einem höheren Faktor besser als mit einem niedrigeren. Vor allem die Stellen, die frei sind, wie eben wirklich das Gesicht und die Hände. Wenn Sie jetzt auch im Sommer etwas Luftiges anziehen, was aber langärmelig ist, dann haben Sie schon den zweiten Teil des Schutzes dann hier mit erreicht, was Sie auch angesprochen haben. Wie ist es mit Kleidung? Da schwitze ich ja. Also es kommt dann ganz auf die Konsistenz des Textils an. Aber auf jeden Fall bringt das auch einiges, sich auch gegen UV-Strahlen eben im Textilbereich zu schützen.
Und Herr Greinert, Sie haben gesagt, wenn man ein T-Shirt hat und noch was drüber, das ist nicht addiert, sondern multipliziert. Erzählen Sie es nochmal mit Ihren Worten.
Ein normales Baumwoll-T-Shirt, das hat einen UV-Protektionsfaktor von 10. Das bedeutet, hier werden nur noch 10% der UV-Strahlung durchgelassen. Das ist ja immerhin schon etwas. Wenn Sie über dieses T-Shirt jetzt noch eine Bluse ziehen, dann verdoppelt sich das nicht, sondern dann geht das wirklich ins Quadrat, also 10 mal 10. Und dann haben Sie schon einen Lichtschutzfaktor, wenn Sie so gekleidet sind, von 100. Das ist schon fast nahezu vollständiger Schutz. Und deshalb empfehlen wir, wenn Sie draußen sein wollen und müssen, so ein gewisses Ranking, also zu viel Exposition vermeiden, dann den textilen Sonnenschutz nutzen, T-Shirt an, Hut auf, Sonnenbrille, und was dann noch rauslugt, das wird mit Sonnencreme eingeschmiert, und dann können Sie relativ sicher sein, dass Sie Ihren Aufenthalt in der Sonne auch genießen können.
Na, das ist doch mal ein Tipp, Frau Klein. Ich danke auch Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben einen weiteren aus Hamburg. Anna Haber ist am Telefon. Schönen guten Abend, Frau Haber.
Ja, einen schönen guten Abend in die Runde. Meine Frage wäre folgende. Also ich bin immer etwas verunsichert, weil ich ab und zu lese, dass die Wirkung der chemischen Sonnenschutzmittel im Körper wohl langfristig noch nicht ganz erforscht ist. Also ich lese ab und zu, dass sie sich in der Muttermilch finden oder ähnliche Dinge. Jetzt würde mich interessieren, erstens, wie der Stand der Forschung dazu ist, ob das eine begründete Sorge ist und zweitens, ob es für den Verbraucher da bestimmte Arten der chemischen Stoffe gibt, auf die man dann achten kann, auf dem Beipackzettel.
Ich habe Ihre Frage ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, aber vielleicht hat Herr Greinert sie verstanden.
Ja, ich glaube, es geht darum, zu erklären, ob Bestandteile, die in der Sonnenmilch sind, zu Schädigungen führen können über den Sonnenschutz hinaus.
Haben Sie das so gemeint, Frau Haber?
Ja, das habe ich so gemeint. Also okay. Die chemischen Stoffe, ob klar ist, wie die sich langfristig im Körper verhalten.
Mhm. Ja, also die chemischen Stoffe, da gibt es Studien, das wurde sehr, sehr viel gemacht an Mäusen und an Ratten. Da haben die Forscher dann aber auch konstatiert, dass sie astronomisch hohe Konzentrationen dort eingesetzt hatten. Und dann hat man zum Beispiel hormonelle Veränderungen bei den Ratten festgestellt. Das ist im menschlichen System noch nie nachgewiesen worden. Richtig ist allerdings, dass in den Sonnencremes in neueren sogenannten Nanopartikel jetzt teilweise eingebaut sind. Das sind sehr, sehr, sehr kleine Partikel. Und diese Partikel hat man dann tatsächlich auch in der Muttermilch und in anderen Körperflüssigkeiten gefunden, ohne aber nachweisen zu können, dass diese Partikel, die man dort gefunden hat, in den Konzentrationen jetzt auch Schädigungen hervorrufen.
Also insofern ist es wissenschaftlich gesehen, man kann es nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt.
Also das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.
Okay, vielen Dank, Frau Haber, für Ihre Frage. Wir haben eben darüber gesprochen, Melanom, Muttermal oder Leberfleck als Synonym. Dann gibt es auch noch Altersflecken. Ist das sowas Ähnliches, Frau Hartmann?
Nein, das kann man nicht sagen. Also Altersflecken kommen, oder jein, müsste man eigentlich sagen. Es ist ein Pigmentfleck, der, wie der Name sagt, mit der Zeit kommt, also im Alter auftritt, auch gerade an chronisch lichtexponierten Stellen, also zum Beispiel den Handrücken eben ganz häufig oder auch mal auf der Nase, dass die Sommersprossendichte zunimmt. Eine Sommersprosse ist ja auch ein Pigmentfleck, den man allerdings schon in jüngeren Jahren haben kann. Das muss aber nicht zwangsläufig und führt auch in den seltensten Fällen zu einem bösartigen Tumor und schon gar nicht zum Melanom.
Mhm. Und gefährlich, also worauf ich achten muss, das sind diese Muttermale oder Leberflecken. Wenn die sich verändern, dann ist das auch für Sie das Erste, war das für Sie auch das Erste, wo Sie sagen, ja, da ist...
Ganz genau, das ist also, wenn da auffällt, dass ein dunkler Leberfleck oder ein dunkles Muttermal oder auch ein hellbraunes, was aber dunkler wird, sich in Farbe, Form oder Größe verändert oder eben wirklich neu da auftritt, wo noch gar keins war, dann sind das sicherlich Alarmzeichen, spätestens dann einmal zum Hautarzt zu gehen. Auf jeden Fall sollte man aber, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wenn man auch viele von den Muttermalen hat, auf jeden Fall Hautkrebs-Screenings machen lassen, dass man weiß, dass diese in Ordnung sind, die man hat.
Wir haben einen weiteren Hörer. Björn Böhr aus Hamburg ist am Telefon. Herr Böhr, Ihre Frage.
Ja, hallo, guten Abend. Meine Frage ist, und zwar, wir sprachen davon, dass man ab einer gewissen Zeit, zum Beispiel 10 Minuten oder 20 Minuten nach dem Sonnenbaden, dass dann der Sonnenbrand beginnt. So, und jetzt ist meine Überlegung dabei gewesen, wenn ich jetzt keinen Sonnenschutz habe und ich bin jetzt aber trotzdem draußen unterwegs, dass ich jetzt sage, okay, ich war jetzt deswegen erfahrungsbedingt, nach 20 Minuten fängt bei mir der Sonnenbrand an, kann ich dann in den Schatten gehen für, ich sag mal, 10 Minuten zum Beispiel, und wenn ich dann wieder in die Sonne gehe, fange ich dann bei Null an? Oder addiert sich die Zeit?
Wäre schön, wenn es so wäre. Herr Greinert, wie ist es?
Leider fangen Sie nicht wieder bei Null an, sondern das, was Sie sich in den ersten 10 oder 20 Minuten, ich sag mal, angetan haben, das ist dann der Grundstock, auf dem jede weitere UV-Exposition dann noch weiter aufbaut. Also wir haben das schon immer so schön gesagt, also die Haut vergisst das nicht. Und wenn Sie 20 Minuten bis zu einem Sonnenbrand in der Sonne waren, dann sollten Sie aus der Sonne gehen, aber nicht einfach nur ein Päuschen machen und sagen, so nach einer Stunde kann ich jetzt wieder rein, weil dann ist schon wieder alles geschehen und ich fange wieder von Null an. Das ist leider nicht möglich und das sollten Sie tunlichst auch vermeiden, wenn Sie draußen am Strand oder im Urlaub unterwegs sind.
Und im Schatten ist auch UV-Strahlung.
Und im Schatten ist auch, wir dürfen nicht so naiv glauben, dass wenn wir im Schatten sind, dass das die UV-freie Zone ist, dass selbst unter einem Sonnenschirm messen wir noch relativ starke UV-Belastung, abhängig natürlich vom Material des Sonnenschirms. Auch der Schatten unter Bäumen ist nicht UV-frei, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, die Belastung zu minimieren. Und deshalb ist es eben gut, sich im Schatten aufzuhalten, wenn die UV-Strahlung zum Beispiel in der Mittagszeit am größten ist.
Ihre Frage beantwortet, Herr Böhr?
Auf jeden Fall, klar und deutlich.
Herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben noch einen Anrufer, diesmal aus Hannover, Jörg Schmieder. Ihre Frage an uns, Herr Schmieder.
Hallo, guten Abend. Also ich sehe das, also ich höre jetzt auch andere Meinungen bezüglich des Sonnenschutzes. Und zwar meine Ärztin meinte, dass wir gerade in Deutschland ja gerade im Winter am Vitamin D-Mangel leiden. So, und immer mehr Menschen müssen ja oral jetzt das zu sich nehmen, weil der Vitamin D-Spiegel in ihrem Körper nicht mehr ausreicht. Und im Sommer, wenn man jetzt Lichtschutzfaktor über 20 nimmt, das war ja früher schon das höchste, der höchste Lichtschutz, heute geht es ja bis 50, das gab es ja früher gar nicht, hat sie mir das so erklärt, dass dann die Strahlen total abgeblockt werden im Sommer, also wenn man sich immer nur zuschmiert, und dann kann das, kann der Körper das Vitamin D nicht bilden, weil diese, Entschuldigung, weil diese Strahlen nicht durchkommen, die das Vitamin D bilden. So, das ist jetzt die Frage. Und ich habe auch mal gehört, dass man, wenn der UV-Index jetzt bei 5 ist, dass dann ein Sonnenschutzmittel von 10 reicht. Man soll immer das Doppelte nehmen an Lichtschutz, so wie der UV-Index ist. Was sagen Sie dazu?
Das hatten wir eben ja schon mal gehört. Und es ist offenbar ganz, ganz wichtig, das zu erklären, weil da viele Irrtümer auch sind. Frau Hartmann, sagen Sie es nochmal, und auch Herr Greinert mit Unterstützung. Wie ist das mit dem Vitamin-D-Mangel und dem Abblocken der in dem Fall nützlichen UV-Strahlung?
Also wie wir schon gesagt haben, braucht man ja gar nicht so furchtbar viel UV-Licht, um Vitamin D zu bilden. Und mir ist es da allemal lieber, wenn man da einfach die 10 Minuten ungeschützt mal die Unterarme in die Sonne hält eben pro Woche und dann aber an den anderen Tagen sich eben schützt oder auch nach den 10 Minuten wirklich eincremt. Denn im Nu vergisst man die Zeit, dann ist es länger geworden, dass man draußen ungeschützt ist und dann schädigt man sich eben auch wieder oder schadet der Haut.
Und Vitamin D-Mangel so schlimm, Sie sagten es eben, Herr Greinert, ist es in Deutschland nicht?
Das ist ein sehr kompliziertes Thema, mit dem wir uns in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigen. Man muss vielleicht sagen, schon allein die Tatsache oder die Feststellung, dass ein Vitamin-D-Mangel vorliegt, ist eher mehr oder weniger eine Absprache, weil es hier große individuelle Unterschiede gibt, wie hoch die Vitamin-D-Konzentration im Blut ist und wie gesund oder wie krank ein Mensch sich dabei fühlt. Das heißt, hier ist noch viel, viel Forschungsbedarf, um überhaupt zu sagen, liegt denn ein Vitamin-D-Mangel tatsächlich vor bei der Person oder bei einer bestimmten Konzentration? Ist das jetzt etwas, was zu einer Missfunktion im Körper führen kann? Ich hatte es vorhin schon gesagt, wenn Sie Hände, Arme und Gesicht dreimal in der Woche 10 bis 12 Minuten exponieren beim Spaziergang draußen, wenn Sie in die Kantine gehen, dann bauen Sie einen Vitamin-D-Spiegel auf, der nach den gängigen Zahlen, die wir heute festgelegt haben, zu einem ausreichenden Vitamin-D-Spiegel führt. Das heißt, man muss hier nicht lange und große UV-Expositionen haben, um in die Situation zu kommen, dass der Vitamin-D-Spiegel ausreichend ist.
Und wie gelingt Gelingt es hier, das richtige Maß zwischen Hautschutz und notwendiger Vitamin-D-Bildung wirklich für sich selbst zu finden? Das war auch eine Frage, die uns Jutta Probst gemeldet hat aus Burgdorf.
Ja, das ist sicher nicht so einfach, weil das eben auch verschieden ist, wie viel man eben selber an Vitamin D bildet oder durch Nahrung aufnimmt oder wie auch immer zu sich führt, sodass man eigentlich im Zweifel einfach eine Blutentnahme machen sollte, mal den Spiegel bestimmen sollte und dann auch im Laufe einer Therapie, wenn man substituiert, nachmisst, ob man dann
nicht im normalen Bereich ist. Macht das denn der Hausarzt oder machen Sie das als Hautärztin?
Also es geht immer mehr dahin, dass wir das auch als Hautärzte anbieten können. Wenn ein starker Mangel vorliegt, dann lasse ich das auch immer im Allgemeinen besprechen beim Hausarzt und schickt den Patienten dann weiter. Aber es hat sich tatsächlich schon etabliert, dass wir mit der, zum Beispiel auch mit der Nachsorge bei Melanomen, automatisch immer schon den Vitamin-D-Spiegel mit abnehmen, um zu gucken, ist da eben Mangel, weil wir ja auf der einen Seite den Hautschutz eben propagieren, ist da auf der anderen Seite der Mangel schon da.
Und man muss vielleicht dazu noch sagen, ein bisschen flapsig ausgedrückt, gegen einen Vitamin-D-Mangel haben wir eine Tablette. Wir können Vitamin D auch oral zu uns nehmen. Wir können das als Tablette zuführen. Wir haben leider noch keine Tablette gegen den Hautkrebs. Und das Schlimme ist, Die Vitamin-D-Hautkrebs-Story ist ein zweischneidiges Schwert, weil genau die Wellenlängen aus dem UV-Spektrum, die die Vitamin-D-Synthese in der Haut anregen, sind die UV-Wellenlängen, die auch das Risiko für Hautkrebs erhöhen. Das heißt, bei jeder gewollten UV-Exposition, um meinen Vitamin-D-Spiegel zu regulieren, erhöhe ich automatisch das Risiko für einen Hautkrebs später im Leben.
Also hat die Hörerin, die uns gemeldet hat, und auch jetzt Herr Schmieder am Telefon, haben beide recht, dass sie sagen, das ist gar nicht so einfach, sondern eine knifflige Angelegenheit und man muss es klären. Haben Sie es für sich klären können, Herr Schmieder?
Ja, aber abschließend wollte ich nochmal die Frage stellen, ob man diese Regel anwenden kann. Wenn jetzt, ich hatte jetzt so eine App mit im Urlaub, da war jetzt in Kroatien der UV-Index bei 8. Und es gibt so, ob diese Regel stimmt, wenn dann ein Lichtschutzfaktor von 16 nimmt, man soll das Doppelte an Lichtschutzfaktor nehmen, dass man dann eigentlich geschützt ist. Ob das stichhaltig ist, weil ich hatte auch keinen Sonnenbrand. Ich habe mich daran gehalten. Weil früher gab, das ist ja auch nur so eine Frage, warum gibt es heute Lichtschutzfaktor bis 50 und in den 80ern war ja 20
das höchste? Was ist die Begründung dafür? Zwei Fragen. Die letzte stellen wir eben kurz zurück mit dem UV-Index.
Also ich kenne diese Regel nicht, dass man den Sonnenschutzfaktor so einstellen soll, dass er das Doppelte ist von dem augenblicklichen UV-Index.
Kennen Sie die?
Ich halte es auch für zu wenig. Ja. Nein, kenne ich nicht.
Und ich denke gerade, was Sie schilderten, wenn Sie in Kroatien einen UV-Index von 8 hatten und nach Ihrer Regel dann ein Lichtschutzfaktor von 16 ausreichend wäre. Also ich würde mich damit nicht zufrieden geben. Beim UV-Index von 8 ist sicherlich etwas angesagt, was zwischen 20 und 30 liegt, um dann auf der sicheren Seite zu sein.
Okay, die zweite Frage von Herrn Schmieder war die, warum gibt es heute Sonnenschutzfaktor 50 und warum vorher, 20, dann irgendwann gab es mal 30, aber 50, das kannte man doch früher gar nicht.
Ja, also man kann da sagen, das ist natürlich wie bei vielen Produkten, die es in der modernen Zeit gibt, da wird eben auch ausprobiert, neue Produkte auf den Markt zu bringen und damit den Anschein zu erwecken, dass man jetzt hier etwas sehr viel Besseres hat. Wenn Sie sich überlegen, ein Lichtschutzfaktor von 50, der lässt noch 2% UV-Strahlung durch. Ein Lichtschutzfaktor von 30, der lässt noch 3% durch. Ein Lichtschutzfaktor von 20 lässt noch 5% UV-Strahlung durch. Es ist gerade in dem niedrigen Lichtschutzfaktorbereich, wo die großen Sprünge sind und dann ab 30 bis, es gibt Sonnenmilchs, die haben einen Lichtschutzfaktor, der wird mit 100 angegeben oder sowas, da sollte dann gar nichts mehr durchkommen. Das spielt sich im kleinen Prozentbereich ab.
Also am besten auch mal gelegentlich dem Schatten etwas abgewinnen und nicht nur die Sonne anbeten. Ich danke Ihnen, Herr Schmieder, für diesen Anruf. Ich komme noch mal zu den Leberflecken und den Veränderungen. Da waren wir ja vorhin stehen geblieben. Wann ist es wichtig, dass da mal ein Arzt drauf guckt? Jetzt haben wir gerade gehört, dass der Hörer eine App hatte, wo er den UV-Index mit kontrolliert hat. Es gibt ja auch Apps, mit denen man seine Leberflecken kontrollieren kann. Man macht ein Foto, soll dann auch noch beschreiben, so ein paar Dinge erklären, wie man sich verhält, wie oft man in der Sonne war, wie man sich fühlt. Und dann bekommt man eine Information, ob man ein Risiko hat, an Hautkrebs möglicherweise schon erkrankt zu sein oder nicht. Was halten Sie von solchen Apps, Frau Hartmann?
Also auf der einen Seite finde ich schon ganz gut, dass die moderne Technik uns sowas ermöglicht, dass wir da eben Hilfen kriegen. Auf der anderen Seite sind die in meinen Augen noch nicht so ausgereift, wie das Auge des Betrachters, des Arztes, der da eine Erfahrung vorweist und vergleichen kann mit seiner Erfahrung. Wo kann denn vielleicht doch ein bösartiges Risiko schlummern, was diese App aber übersehen hat, weil es eben nur eine App ist oder Technik ist und eben nicht das geschulte Auge des versierten Arztes. Also ich würde das mit Vorsicht genießen.
Worauf guckt denn das geschulte Auge des Arztes? Worauf achten Sie da?
Ja, das ist irgendwo, es läuft ja auch so ein Schema bei mir dann im Kopf ab, dass ich sozusagen vergleiche mit nicht nur nach Schablone, sondern mit meiner Erfahrung, wo es eben manchmal auch Melanome gibt, die eben gar nicht schwarz waren, sondern eben auch diese atypischen. Und das würde bei so einer App natürlich dann glatt durchfallen. Also
ich habe gelesen, dass es so eine ABCDE-Regel gibt, um zu gucken, ob Leberflecken gutartig sind oder nicht. Also wie sie geformt sind, wie die Grenze verläuft, wie die Farbe ist, wie der Durchmesser ist, wie die Erhebung. Diese Worte stehen jeweils für die Anfangsbuchstaben A, B, C, D, E. Ist das so eine Faustregel, wo auch der Laie an sich selber gucken kann, irgendwas ist da komisch? Und das, achten Sie auch darauf, auf sowas?
In der Tat sind es natürlich auch diese Regeln, die wir sozusagen durchgehen, auch als Hautarzt. Und das ist, finde ich, sehr gut als Faustregel, da schon mal auf die Hauptkriterien eben selbst zu achten. Wie Sie gerade sagten, Farbe, Form, Größe, Veränderung. Und da gibt es natürlich nur leider auch Stellen, die wir eben selber nicht einsehen können. Am Rücken zum Beispiel, oder dass man sich auch mal unter die Füße guckt, auf die Fußsohle, kommt auch leider selten vor. Also dafür ist es schon gut, dass ein Hautarzt ein gründliches Hautkrebs-Screening durchführt und wirklich auf die gesamte Haut, unser größtes Organ, was wir ja haben, eben auch mal drauf schaut. Aber also, in der Tat verwenden wir eigentlich auch diese Regeln.
Also Melanome können sich überall bilden, nicht nur da, wo man die Sonne ausgesetzt ist, sondern auch unter den Füßen, in Schleimhäuten.
Genau, also es ist ein Teil ist durchaus UV-induziert, da wissen wir die Zusammenhänge, aber es gibt auch Melanome, die eben gerade an nicht groß belichteten Stellen auftreten oder auch Aderhautmelanome am Augenhintergrund. Das ist sehr, sehr, sehr selten, aber genau da ist eben auch kein UV-Licht da. Das sind dann Mutationen, die auch vorkommen.
Also das, was der Körper dann gespeichert hat, so wie Sie es vorhin erzählt hatten und erklärt hatten, Herr Greinert. Also auf jeden Fall diese Regel, das hilft schon mal als Laie. Die Smartphone-Apps am besten nur mit Rücksprache beim Arzt. Sagen trotzdem manche, ich will das gar nicht so genau wissen. Nachher schneiden die mir noch, wenn die das untersuchen, ein Stück raus aus der Haut und wie sieht das hinterher aus? Und so muss man das? Muss man eine Gewebeprobe nehmen, um zu erkennen, ob das Hautkrebs ist oder nicht? Oder gibt es da inzwischen auch andere Verfahren?
Also es gibt inzwischen auch andere Verfahren, dass man durchaus ausgereifte Auflichtmikroskopie tiefer schauen kann. Das grenzt schon fast an Elektronenmikroskopie, also dass man auch vor dem Rausschneiden eine Aussage treffen kann, ob es sich um einen Tumor handelt. Man kann dann noch lange keine Bösartigkeitskriterien feststellen, wie natürlich eine histologische Probe. Die wird dadurch nicht ersetzt. Das liegt dann wieder im Auge des Betrachters, was er daraus macht und ob er das interpretiert. Aber die Zukunft geht dahin, dass wir sehr, sehr, sehr viel mehr vorher screenen können und mit bildgebenden Verfahren darstellen können, tatsächlich. Letzten Endes die ganz, ganz sichere Diagnose kommt nur aus der Probe.
Wir reden jetzt immer über Melanome. Woran erkennt man denn den weißen Hautkrebs, der ja nicht so gefährlich ist? Wie unterscheidet er sich? Kann man das mit bloßem Auge erkennen?
Manchmal ist es tatsächlich noch nicht erkennbar, sondern eher fühlbar oder tastbar, dass es sich fast wie eine Hautschuppe anfühlt und ein bisschen raue Haut darstellt oder wie ein Ekzem darstellt. Das sind dann die Vorstufen, die eben zum hellen Hautkrebs werden. Der wiederum, wenn er knotig ist, wenn es sich um ein Basalzellkarzinom handelt, ist eigentlich nicht zu übersehen. Das ist schon ein knotiger Tumor, aber die Vorstufen davon oder auch die flachen Plattenepithelkarzinome, die auch zu den hellen Hautkrebsen zählen, die sind in erster Linie eigentlich fühlbar und leider kaum sichtbar. Deswegen heißen sie auch helle Hautkrebse. Sind nicht so schön schwarz sozusagen und mit dem Auge zu erkennen, sondern eigentlich auch nur mit der Lupe oder mit dem Tasten des Fingers oder dass der Patient sagt, ich spüre, da bildet sich was in der Haut. Das habe ich auch schon oft erlebt. So ein Kribbeln bis leichten Schmerz. Und dann muss man da als Hautarzt genau hinschauen.
Herr Greinert.
Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir oft von den ärztlichen Kollegen gehört. Das Gefühl der Menschen ernst nehmen, wenn sie sagen, ich habe das Gefühl, da verändert sich etwas. Ich kann es vielleicht nicht sehen, ich kann es nicht tasten, aber da ist etwas. Und wir haben sehr oft festgestellt, dass man sich darauf verlassen kann. Anscheinend haben wir Menschen ein Gefühl dafür, dass sich in der Haut etwas verändert. Und in vielen, vielen Fällen hat dann genaues Nachschauen dazu geführt, dass man dann tatsächlich auch etwas gefunden hat. Also wenn Sie das Gefühl persönlich haben, hier ändert sich etwas, ohne einen visuellen Beweis dafür schon zu haben, dann ist es auch schon wichtig, mal einen Arzt aufzusuchen.
Wir haben einen Hörer in der Leitung aus Hannover, Josef Gollasch. Schönen guten Abend, Herr Gollasch. Ihre Frage
an uns. Hallo, guten Abend. Ja, also ich habe den Eindruck gehabt, bis jetzt, wir haben uns mehr oder weniger über Lichtschutzfaktoren, Hautcremen und sonst noch was unterhalten. Das ist natürlich auch wichtig und so. Ne? Zum Beispiel 2010 und 2011 habe ich Urlaub in Thailand gemacht. Habe ich mir zweimal heftigen Sonnenbrand geholt. So, 3 Jahre später, 2014, wurde schwarze Hautkrebs beim Herdberg diagnostiziert. Gut, diese 2 Vorfälle, das könnte vielleicht noch zu wenig sein. Dann wurde der bei mir diagnostiziert, habe ich den Hausarzt gefragt, ja, wo ist er denn? Auf der Hautoberfläche wurde er nicht gefunden. Hat er mir gesagt, man müsse sie aufschneiden, auch auf der Magenhaut oder sonst noch was. Ne? Also sprich, der kann sich überall entwickeln. Gut, der Tropf ist gelutscht. was ich sagen wollte. 2014 wurde der diagnostiziert, 2017 haben wir jetzt. Ich lebe immer noch, ich befinde mich in guter Behandlung, mittlerweile mit Immuntherapie, Nivolumab. So, ich will einfach mal sagen, Leute, keine Angst davor, man kann damit leben. Und meine Frage ist, wie sieht die Entwicklung der Medizin für die nächsten Jahre so quasi? Ich will noch weiterleben so. Irgendwie. Mir geht's gut und hier geht's weiter so quasi. Ne?
Das ist schön zu hören, auch dass Sie uns von Ihrer Geschichte erzählen. Also der Patient hat die Diagnose gehabt, sagt, er lebt damit gut. Ich fange vielleicht einen Schritt vorher an. Wenn man das früh erkennt mit dem schwarzen Hautkrebs, sind die Chancen relativ gut, dass man auch davon wieder geheilt werden kann. Ist das so, Frau Hartmann, oder behält man das immer in sich?
Nee, das ist auf jeden Fall sehr gut, wenn der Hautkrebs sehr früh gefunden wird, weil er dann so flach ist, dass er noch keine Metastasen, er ist noch nicht in die Tiefe gewachsen und hat noch keine Metastasen gebildet und kann damit operativ entfernt werden und damit ist der Patient geheilt.
Und jetzt so die Frage, wie sind die Zukunftsaussichten? Wie lange kann man mit dieser Diagnose Hautkrebs leben? Wie lange kann man das rauszögern? Gibt es da eine Faustregel oder ist das so individuell verschieden, dass man bei jedem Patienten gucken muss, wie viel hat sich da gebildet? Wie ist der Ansatz von der Therapie?
Genau, das ist sehr individuell, weil eben wirklich die dünnen Formen, die ich rausschneiden kann, da hat der Patient nach dem Entfernen genau die gleichen Chancen, genauso alt zu werden wie jemand, der kein Melanom hatte, weil es ja eine Heilung bedeutet. Wenn es allerdings Metastasen gegeben hat, hängt das auch ganz davon ab, wo gestreut wurde und ob diese behandelt werden können. Wir haben zum Glück jetzt sehr gute Therapieverfahren, wo Medikamente entdeckt wurden, die auch durchaus metastasierte Melanome zum Rückgedrängt werden, also zum Rückschreiten gebracht werden können. Und da auch Heilung eintreten kann. Aber es ist natürlich sehr viel schwieriger, wenn der Krebs schon sehr weit fortgeschritten ist.
Die Frage war, wie geht es weiter? Woran wird da geforscht? Das ist ja Ihr Gebiet, Herr Greinert.
Da geht die Forschung im Augenblick sehr stark in diese Richtung, dass wir sagen, wir versuchen Immuntherapien weiterzuentwickeln. Es ist so, dass eine Melanomzelle ein sehr, sehr schlaues Gebilde ist und über bestimmte Botenstoffe dem Immunsystem vorgaukelt, dass hier überhaupt gar kein Tumor vorhanden ist. Und das hat man erkannt vor einigen Jahren und kann jetzt diese Immun-Checkpoint-Blockade aufheben, sodass das Immunsystem jetzt wieder auf den Tumor reagieren kann. Und mit diesen Therapien haben wir relativ große Erfolge und können die Patienten, so wie jetzt auch der Hörer, der gerade angerufen hat, der anscheinend in einer ganz modernen Therapieoption aufgefangen worden ist, dann eben auch mit dem metastasierten Melanom über längere Zeit und lange Zeit am Leben erhalten bleiben. Wir müssen allerdings konstatieren, dass bei diesen Therapieverfahren es nach gewisser Zeit zu Resistenzen kommt. Das heißt, die Medikamente wirken dann nicht mehr bei den Patienten und dann muss auf ein anderes Medikament umgestiegen werden. Und das eskaliert dann immer so ein bisschen und deshalb ist es wichtig und das wird im Augenblick viel gemacht, diese Resistenzmechanismen, also das nicht mehr wirken der Medikamente genauer zu erforschen, um zu sehen, wie man aus dieser Schwierigkeit herauskommt, sodass die Medikamente dann langfristig auch weiter ihre Wirkung behalten.
Also die Botschaft aber von Herrn Gollasch, dass er auch sagte, Leute, habt keine Angst, man kann damit leben, da hat er recht.
Er hat damit recht, also das beim Melanom machen wir eine ganz, ganz starke Entwicklung mit im Augenblick. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit waren Melanome in einem bestimmten Zustand, in einem bestimmten Stadium eine sehr, sehr schlechte Prognose. Und da sind wir heute Gott sei Dank in dem Bereich, dass wir sagen, hier können wir dem Patienten helfen. Es kommt bei einigen Medikamenten und bei einigen Patienten, weil das ist individuell eben unterschiedlich, sogar zur vollständigen Remission, also zum Verschwinden des Tumors. Und wir denken, dass wir in den nächsten Jahren so weit kommen werden, dass wir unter Therapie, unter bestimmter Medikamentation den Patienten mit einem Melanom in einer Lebensqualität führen können, sodass er über viele, viele Jahre nicht mehr so gefährdet ist, wie das noch vor einigen Jahren war.
Was Herr Gollasch auch sagte, bei ihm war das gar nicht zu sehen. Das ist auch was Typisches bei dem schwarzen Hautkrebs, dass der nicht unbedingt sichtbar sein muss, sondern dass es auch sein kann, dass der sich an tieferen Stellen gebildet hat. Habe ich das richtig formuliert, Frau Hartmann?
Naja, typisch würde ich nicht sagen. Das ist tatsächlich eher untypisch. Die meisten sehen wir und finden dann auch den sogenannten Primärtumor. Diese untypischen sind selten. Insofern hat der Hörer da wirklich leider ein bisschen Pech gehabt, dass es so diese seltene Variante ist und durchaus wahrscheinlich dann eben gar nicht oder sehr spät erst gesehen wurde.
Nochmal zur Therapie. Bei dem weißen Hautkrebs, den kann man sozusagen entfernen an der Hautoberfläche und dann ist man danach geheilt? Oder?
Genau. Bei dem weißen Hautkrebs gibt es sehr viele verschiedene Therapieformen. Man kann es operativ oder mit einem Laser angehen. Man kann aber auch mit Cremes arbeiten, die immunmodulierend wirken und mit der sogenannten photodynamischen Therapie. Das ist auch eine sehr schöne, moderne Art, eben mit Licht zu behandeln, aber eben nicht mit UV-Licht.
Okay. Wir haben noch eine Hörerin, Brigitta Greve aus Göttingen. Schönen guten Abend. Ihre Frage an uns, Frau Greve.
Ja, recht schönen guten Abend ebenso. Ich bin gerade eben zum Mithören gekommen. Hat mich sehr interessiert. Jetzt wollte ich nur vordringen, ob Sie mir ein bisschen antworten können in meine Richtung. Das ist die MS, ziemlich fortgeschritten mit 22 Jahren inzwischen. Also das heißt insgesamt 22 Jahren MS, die ich ja habe inzwischen. Das ist für mich sehr schwierig geworden, überhaupt längere Zeit mich im Sonnenlicht aufzuhalten, was ich auf der anderen Seite sehr, sehr liebe und was früher zu Beginn der MS unproblematisch war, sich aber jetzt von Tag zu Tag und beziehungsweise Jahr zu Jahr sehr steigert. Und ich wollte gerne fragen, ob Sie darüber etwas außen geben. Ich weiß schon, dass
Frau Greve, ich greife das mal auf und wende die Frage so, dass sie zu unserem Thema passt, zumal sich ja unsere Redezeit hier auch dem Ende neigt langsam. Wie ist das, wenn man eine andere Erkrankung hat oder wenn man auch möglicherweise Medikamente nimmt? Kann man damit Hautkrebsentstehung auch triggern? Kann das fördern? Wie geht man damit um, wenn man solche sozusagen zusätzlichen Belastungen hat? Nicht nur die UV-Strahlung, sondern auch was anderes. Vielleicht der Greinert abschließend.
Das ist natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und ich muss sagen, da weiß man sicherlich noch viel zu wenig, wie andere Krankheitsbilder jetzt das Auftreten oder das Vorhandensein eines Hautkrebses unterstützen oder vielleicht sogar fördern können. Gerade in dem speziellen Beispiel mit der multiplen Sklerose mit MS. Dort ist es tatsächlich so, dass epidemiologische Studien zu zeigen scheinen, dass es hier eine Vitamin-D-Abhängigkeit gibt und deshalb empfehlen eben viele Neurologen auch ihren MS-Patienten, sich doch stärker UV zu exponieren und Vitamin D zu bilden, um dort dann, weiß ich was, bei der MS eine Verbesserung eventuell herbeizuführen. Aber das ist ein sehr komplexes Thema und ich möchte da jetzt nicht Kaffeesatz lesen. Das ist sicherlich auch individuell sehr unterschiedlich und hier muss man sehr genau mit seinem Arzt oder seinen Ärzten sprechen, was ich jetzt beim Vorliegen von unterschiedlichen Krankheitsbildern beachten muss.
Also am besten auch bei sowas dann ab und an mal zur Vorsorge gehen. Das wäre ja auch so ein Beispiel. Also wie oft sollte man das zur Vorsorge gehen?
Also auf jeden Fall alle 2 Jahre, wie das die gesetzlichen Krankenkassen ja jetzt zum Glück auch ermöglichen finanziell. Im Risikofall sicherlich auch einmal jährlich. Das sage ich dann auch dem Patienten, wo ich eben sage, 2 Jahre reichen nicht. Es sind zu viele Muttermale, es ist zu viel zu beobachten. Da würde ich also sagen, einmal im Jahr ist dann auf jeden Fall gut.
Und wenn man älter wird, dann heißt es ja, neigt man eher dazu, zum Beispiel den weißen Hautkrebs zu bilden. Sollten ältere Menschen häufiger ihre Haut kontrollieren lassen oder das einfach hinnehmen, weil sie auch ohnehin, wir haben eben die Altersflecken angesprochen, die Haut sich verändert mit den Jahren.
Ja, das stimmt, da haben Sie schon recht. Eigentlich sollten die Älteren häufiger kommen. Das ist leider meistens nicht der Fall. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade beim Auftreten, wenn ich eben was neu bemerke, dann kann ich es ja auch früher viel feiner und ohne Narben entfernen. Und das ist ja auch das Ziel. Aber zum Durchchecken, ob eben alles in Ordnung ist, so schnell wachsen die hellen Hautkrebse zum Glück auch nicht, ist es durchaus auch in Ordnung, wenn man einmal im Jahr sich überprüfen lässt.
Wo wir gerade eine Hörerin aus Göttingen hatten, uns hat auch jemand aus Göttingen gemailt, und zwar Thomas Weber. Er meinte, Sonnenbaden generell nicht ganz so vorteilhaft, aber ist es eigentlich so, wenn man schwitzt, dass man Sonnenstrahlen besser verträgt, weil das vielleicht irgendwie ein bisschen abschirmt? Und hinzugefragt, wenn man schon direkt in der Sonne ist, sollte man sich dann besser bewegen, wenn man dann geschützt ist? Was sagen Sie dazu, Frau Hartmann?
Interessant. Also beim Schwitzen könnte ich mir schon vorstellen, dass durch die Reflexion an der feuchten Hautoberfläche durchaus auch ein bisschen Licht in dem Sinne abprallt. Aber es wird auch der Lichtschutzfaktor oder die Creme, die man aufgetragen hat, eben schneller abgeschwitzt, die man hoffentlich aufgetragen hat, schneller abgeschwitzt. Und dann ist die Haut letzten Endes wieder empfindlicher. Also die meisten Sportler, die eben keinen Sonnenschutz verwenden, haben gerade den Sonnenbrand, weil sie eben auch durch die feuchte Haut auch letzten Endes wieder den Sonnenbrand anziehen. Also zu einem gewissen Teil mag das physikalisch vielleicht sein, durch das Schwitzen, aber so gesehen für die Haut ist es wichtiger, sie wird auch geschützt oder nach dem Sport auch nochmal nachgecremt, weil man ja einen gewissen Teil abgeschwitzt hat. Und ob Bewegung oder nicht, also es ist letzten Endes dann auch nicht mehr an UV-Licht, was man aufgreift, wenn man sich schneller dadurch bewegt. Also das ist dann egal. Hauptsache ist, immer geschützt zu sein.
Genau, und zwar alle, auch bei Kindern darauf achten, dass sie es tun und nicht nur die Schultern und die Nase, sondern
ganz wichtig,
lieber mehr Sonnenmilch. Das war die Redezeit-Visite auf NDR Info heute mit der Hamburger Hautärztin Melanie Hartmann und dem Buxtehuder Biophysiker Rüdiger Greiner zum Thema Sonnenschutz und Hautkrebsrisiko. Auch morgen gibt es wieder eine Redezeit hier auf NDR Info. Ab 21.05 Uhr widmen wir uns noch einmal dem von Gewalt überschatteten G20-Gipfel. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz will morgen eine Regierungserklärung abgeben. Ist der Druck auf ihn eigentlich gerechtfertigt? Hätte der G20-Gipfel überhaupt in Hamburg stattfinden sollen? Und was bedeutet das für zukünftige Gipfel? Wie könnten Konsequenzen aussehen? Sie können mitdiskutieren. Desaströser G20-Gipfel, die Frage, muss Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz zurücktreten? Mailen können Sie uns schon jetzt, ndr.de/redezeit. Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.